Es gehört einfach zum Fluch, glaube ich, dieses Berufes, dass nach einer gewissen Zeit manche Menschen, die du auf deinen Recherchen kennengelernt hast, tot sind.
Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Hallo und herzlich willkommen zu Wie haben Sie das gemacht? Dem Podcast der Reportageschule in Zusammenarbeit mit Reportagen FM. Wir, die Schülerinnen und Schüler der Reportageschule, wir reden hier in diesem Podcast regelmäßig mit Autorinnen und Autoren, deren Texte wir irgendwie besonders interessant finden. Mein Name ist Yves Bellinghausen und heute bei uns zu Gast ist Wolfgang Bauer. Hallo Wolfgang.
Hallo Yves.
Wolfgang, du arbeitest ja bei der Zeit und bist da gewissermaßen Kriegs- oder Krisenreporter, kann man das so sagen?
Ich wehre mich immer gegen den Begriff Kriegsreporter, weil das impliziert ja die Vorstellung, dass ich ständig in Kriegen und an Fronten wäre. Aber ich versuche mich immer noch breit aufzustellen. Ich habe dieses Jahr eine Geschichte über Pestizide und die entsprechende Umweltkatastrophe in Nigeria gemacht, glaubt 2 Monate lang. Hab was über Flächenverbrauch in Deutschland gemacht und das Drama.
Da kommen wir auch gleich zu, tatsächlich zum Flächenverbrauch in Deutschland.
Genau, das also würde mich interessieren. Ich bin häufiger von mir aus kannst du mich gerne als Krisenreporter bezeichnen, denn auch der Flächenverbrauch in Deutschland ist ja eine Krise. Und zwar keine geringe.
Aber im Moment berichtest du ja aus Kabul und das interessiert uns natürlich am meisten gerade. In einer Reportage, die du letzte Woche in der Zeit geschrieben hast, da schreibst du, dass du in Afghanistan ganz offiziell mit so einem Genehmigungsschreiben der Medienstelle der Taliban recherchierst. Wieso lassen die Taliban Reporter wie dich überhaupt ins Land?
Die sind extrem freundlich und zuvorkommend uns gegenüber. Sie werben nicht regelrecht um Journalisten, aber tun schon relativ viel, damit wir hier arbeiten können.
Was haben die davon?
Weil die sich natürlich in ihrem Sieg sonnen wollen. Das ist die Stunde des Triumphes. Und das wollen sie natürlich auch mit eigener Werbung verbinden. Das soll wahrscheinlich so eine Art Sympathie-Kampagne sein, um zu verhindern, dass Taliban Afghanistan wie in den 90er Jahren schon einmal international isoliert ist. Und das haben, glaube ich, die meisten Taliban-Angehörigen verstanden, dass das keine gute Idee ist, wenn man die Verbindungen zu den allermeisten Ländern auf der Welt kappt. Und deswegen ist das eine Art Sympathieoffensive, uns das Arbeiten so einfach wie möglich zu machen. Es ist wirklich im Vergleich zu anderen Regierungen in schwierigen Umständen sehr unproblematisch. Du kriegst hier im neuen alten Ministry of Information and Culture kriegst du eine Einladung. Mit dieser Einladung, die auf deinen Namen gezeichnet ist, kannst du dich prinzipiell überall in Afghanistan bewegen, und dieses Medienbüro sorgt dann auch dafür oder setzt sich dafür ein, dass du auch eine Genehmigung der einzelnen Provinzen bekommst, ja, wo dann ja unterschiedliche Taliban-Gouverneure sitzen. Und dieses Büro sorgt auch dafür, dass wenn es zu Missverständnissen kommt, und es kommt manchmal zu Missverständnissen auf der Landstraße, dass du verhaftet, oder nicht verhaftet, sondern dass du festgehalten wirst von Taliban-Kontrollen, dass die dich wieder loslassen.
Das beschreibst du ja auch in deiner Reportage so ein bisschen. Da beschreibst du sogar einige Szenen aus Kabul. Und da wird auch klar, dass du jetzt persönlich vor den Taliban keine Angst haben musst. Also ich lese mal kurz eine Stelle aus deiner Reportage von letzter Woche vor. Da heißt es, am letzten Tor, wenige Meter vom Büro des Präsidenten entfernt, stoppt uns eine Gruppe Taliban. Aber auch sie bestens aufgelegt, in Siegeslaune, bewaffnet mit amerikanischen Schnellfeuerwaffen. Sie seien hier, um Plünderungen zu verhindern, sagen sie. Sie trinken mit uns Tee, währenddessen passieren unentwegt SUVs mit Taliban-Kommandeuren das Tor. Im präsidialen Rosengarten sehen wir, wie eine kleine Gruppe von Kämpfern glänzende schwarze Turbane im Schneidersitz auf dem Rasen picknickt. Also man merkt, mit dir sind sie irgendwie, sind sie d'accord, aber ich frage mich, wie frei kannst du da wirklich recherchieren? Also kannst du den Taliban auch kritische Fragen stellen oder kannst du beispielsweise mit afghanischen Frauen frei reden?
Also erstmal, wie gesagt, wir können uns bislang frei bewegen. Das kann sich alles ändern sofort. Das ist mir klar. Es ist unkomplizierter wie bei der früheren Regierung. Wir bekommen Interviews mit etlichen, auch teilweise hochrangigen Taliban-Vertretern, wobei die genaue Position oft ein bisschen noch unklar ist. Die genaue Position im internen Taliban-Machtgefüge. Die Interviews mit Taliban sind gewöhnungsbedürftig von beiden Seiten, von den Taliban und auch von uns.
Kannst du das mal beschreiben?
Ja, diese Leute kommen ja aus einer Guerilla-Bewegung, wurden bis vor kurzem von Drohnen gejagt und von einem sehr mächtigen Geheimdienstapparat beziehungsweise mehreren mächtigen Geheimdienstapparaten, halt auch denen der Amerikaner. Die haben viele ihrer Bekannten verloren und ihrer Freunde in den letzten Jahren, die gestorben sind. Und also diese Mentalität der Geheimnistuerei, des Nicht-Transparenten, des Versteckspielen mit anderen, das meine ich jetzt im intellektuellen Sinne, das ist natürlich tief in den Knochen dieser Leute drin. Das ist bei den Taliban nicht anders wie bei anderen Guerilla-Bewegungen, die eine ähnliche Genese erfahren hatten. Also es ist sehr schwierig, persönliche Fragen zu stellen.
Verstehe. Und wenn du mal die, ich sag mal, hart rannimmst im Interview und denen harte Fragen stellst, kritisch wirst, würdest du dich das trauen?
Ja, also ich frage nach Frauenrechten, ich frage nach Fehlern der Vergangenheit, die sie zum Teil auch selber ansprechen. Meistens aber wird ausweichend geantwortet und über allem steht natürlich das islamische Recht, die Scharia. Und sie sind mit allem d'accord, sagen sie immer wieder, was islamkonform ist und würden da alle ihre Kräfte dazu nutzen wollen, damit die Menschen hier in Afghanistan zu Wohlstand kommen, zu Bildung kommen, zu persönlichem Glück im Rahmen der islamischen Gesetzgebung. Und dann wird das natürlich nicht weiter im Detail ausgeführt. Und da ist dann oft halt was ist da vergraben? Also da ist der Haken dann dran. Oft wird ausgewichen natürlich in den Interviews, verallgemeinert. Die Blicke sind oft sehr misstrauisch.
Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, wenn ich jetzt hier eine falsche Frage stelle, dann könnte es auch sein, dass ich hier wirklich in Schwierigkeiten reinkomme.
Na, es könnte sein, dass das Gespräch vorzeitig abgebrochen wird oder ich diese Person dann nie wieder treffe.
Gut, das kann auch in Deutschland passieren.
Genau. Also wir sind ja so ein bisschen verbunden auch mit den anderen internationalen Journalisten, die hier in der Stadt sind. Es sind wohl jetzt so um die 90 oder 100. Allein 20 französische Journalisten habe ich heute gehört, die in einer Unterkunft sind. Ich habe jetzt noch von niemandem gehört, der des Landes verwiesen worden ist, weil er zu kritisch berichtet hätte. Mhm. Verschiedene wurden arrestiert. Es wurden auch Leute geschlagen am Rande der Frauenproteste, die es vor ein paar Tagen gab.
Demonstrierende jetzt oder Reporterinnen oder Reporter?
Beide, ja. Also Reporter, die über die Frauen berichtet
haben. Internationale Reporter waren das jetzt?
Internationale, afghanische Journalisten müssen deutlich mehr fürchten als wir ausländische Journalisten. Also da gibt es schon auch entsetzliche Akte der Gewalt. Und es ist auch zu befürchten, dass etliche Kollegen in Lebensgefahr schweben, in Gefängnissen sitzen. Da ist die Informationslage aus dem Land selbst für mich einigermaßen unklar.
Jetzt ist es ja ziemlich genau ein Monat her, dass Kabul gefallen ist oder die Taliban die Herrschaft in Kabul übernommen haben. Kannst du mir so eine Vorstellung davon geben, wie das Leben in Kabul gerade aussieht? Also ist da mittlerweile wieder sowas wie Alltag zurückgekehrt?
Der Alltag hatte, glaube ich, nur für ein, zwei Tage ausgesetzt. In diesen Tagen war ich nicht da. Aber das ist auch meine Erfahrung aus anderen Krisen und in Krisen in solchen Ländern, dass der Alltag mit unglaublicher Geschwindigkeit zurückkehrt. Aber der Alltag ist verändert. Also der Alltag der armen Leute dürfte noch, und das ist die armen Leute machen, das ist, glaube ich, die überwiegende Mehrzahl der Afghanen und Afghaninnen. Der dürfte weitgehend unverändert sein. Der Alltag der Ladenbesitzer, sofern sie aufhaben, der ist natürlich, der ist verändert, weil weniger Kundschaft kommt. Manche Ladenbesitzer mussten zumachen, je nach Produkte. Die Stadt, früher konntest du hier in Kabul nur frühmorgens und dann am späten Nachmittag einen Termin machen. Dazwischen saßt du im Stau. Das Straßenbild war geprägt von lauter SUVs, in denen eben die Profiteure der bisherigen Regierung saßen mit ihren Bodyguards. Diese SUVs gibt's jetzt nicht mehr. Also nur noch wenige, und wenn, sitzen da Taliban drin. Den Stau gibt es noch ein bisschen, aber bei Weitem nicht mehr so streng wie früher. Die Luft ist klarer, weil es eben nicht mehr diesen wahnsinnigen Verkehr gibt, weil die oberen 10.000 im wahrsten Sinne ja fast schon eben evakuiert wurden, beziehungsweise in noch mehr Fällen einfach zu Hause bleiben aus Angst und sich verstecken. Die Regierung, da ist noch kein Alltag eingekehrt, die meisten Ministerien sind leer, die wenigsten Büros sind besetzt, und die Taliban mühen sich jetzt wahrscheinlich sehr angestrengt, einigermaßen dieses Vakuum, das sie geerbt haben, das sie verursacht haben, zu füllen.
Du hast gerade davon erzählt, wie früher immer die Elite quasi mit ihren SUVs und ihren Bodyguards unterwegs war. Wie ist das, wie bist du selbst unterwegs? Also hast du Bodyguards? Trägst du eine schusssichere Weste oder bewegst du dich eher low profile?
Nein, meine schusssichere Weste habe ich zu Hause gelassen. Die wäre hier von nichts Nütze. Im Gegenteil, die würde mich markieren als jemand, der vermutlich dann doch eher dem Militär oder militärähnlichen Einrichtungen nahestehen würde. Außerdem wird hier nicht geschossen. Wir bewegen uns ganz normal durch die Stadt. Wir haben einen dieser vielen silbernen, weißen Corolla-Toyota-Fahrzeuge, wie es hier zu Zehntausenden gibt, mit wechselnden technischen Problemen. Aktuell ist der Stoßdämpfer. Und einen guten Fahrer, wir tragen lokale Kleidung. Mhm. Hab mir ein Bart wie immer wachsen lassen, obwohl ich kein überzeugter Bartträger bin. Aber tun einiges, damit wir in der Masse nicht so gleich auffallen. Und es hat viel weniger Checkpoints als früher, das haben die Taliban beseitigt. Man wird also weniger angehalten. Die Kriminalität ist eindeutig geringer geworden seit der Machtübernahme durch die Taliban.
Also jetzt, wenn wir über Überfälle oder Ladendiebstahl oder sowas reden?
Wenn wir über Kidnapping reden, noch im Juni, wo ich das letzte Mal da war.
Ende Juni, das ist unwahrscheinlicher geworden, dass man gekidnappt wird.
Ja, zumindest kriege ich jetzt hier aus meinem Bekanntenkreis nichts mehr mit, was Kidnapping angeht. Und wenn gekidnappt wird, dann von Taliban, die dann eben Leute im Kofferraum sperren.
Hast du ganz persönlich Angst?
Nein, im Moment habe ich keine Angst.
Hast du nie Angst, wenn du in Krisenregionen unterwegs bist? Oder hast du jetzt in Afghanistan keine Angst?
Ich habe häufig Angst. Ich hatte auch Angst, als ich vor 10 Tagen mit der Kabul-Luftbrücke und einem Charterflug nach Kabul eingeflogen bin zum Flughafen, als sich noch das große Drama am Flughafen hier in Kabul ereignet hat und Zehntausende da rein wollten und die Gates verstopften und wir durch diese Gates in die Stadt hinein wollten. Durch diese Menschenmengen in die Gegenrichtung uns kämpfen wollten. Und vor diesem Augenblick hatte ich ganz klar Angst. Auch wenn ich stark annahm, dass auch dieser Moment, dass die Chancen, dass uns da was passiert, sehr, sehr, sehr gering ist. Die Leute wollten rein und wollten da niemanden, der rauskommt, Schaden zufügen. Aber es gibt etliche Momente auf Recherchen in diesen Ländern, die Angst geprägt sind, und die Angst ist auch ganz wichtig, damit du immer wieder auch deine Entscheidung hinterfragen kannst. Und wenn du zu viel Angst hast und dein Bauch einfach sagt, nein, ich fühle mich brutal unwohl mit der Entscheidung, da morgen früh um 8 Uhr da irgendwo hinzufahren, dann ist es meistens auch ganz gut, wenn man es nicht tut, weil wenn du zu viel Angst hast, dann bist du nicht in Kontrolle deiner Sinne, und das wiederum wird dich daran behindern, vernünftige Entscheidungen zu treffen und angemessen zu reagieren in dann wirklich kritischen Situationen.
Und die Angst, die du hast, wenn du in anderen Krisengebieten bist, Wie gehst du damit um? Also wie sagst du dir, ich verlasse jetzt trotzdem den Flughafen und gehe nach Kabul rein?
Das ist bis zu einem gewissen Grade eine nüchterne, sachliche Abwägung, die für mich wichtig für die Entscheidung war gewesen, also durch die Gates zu gehen, was wir dann nicht konnten, weil wir ja abgeschoben worden sind von deutschen Diplomaten, was ich immer noch einen großen Skandal und einen Verfassungsbruch so und dasgleichen halte.
Nach Doha seid ihr da ausgeflogen worden, nicht?
Genau, mit Unterstützung deutscher Diplomaten haben die Amerikaner uns dann quasi abgeschoben nach Doha. In diesem Moment durch die Gates zu gehen, die Abwägung, die wir da gemacht hatten, war letztlich dann motiviert durch das Wissen, dass die pakistanische Botschaft in Kabul ganz, ganz schnell Visas ausstellt für ausländische Reporter und man quasi sozusagen jederzeit über die pakistanische Grenze sich in Sicherheit begeben kann. Außerdem kannst du ein Land wie Afghanistan nicht für ein halbes Jahr lang von der Außenwelt abschneiden. Und selbst wenn es mehrere Wochen gedauert hätte, dann wäre das halt das sozusagen Schlimmste, was dir hätte erstmal passieren können, dass du halt dann da festgesessen wärst, dass dir irgendwann das Geld ausgegangen wäre. Aber alle Berichte, die ich zuvor aus der Stadt bekommen hatte, von Kollegen war, die Taliban haben ein Interesse, dass wir da sind. Die Taliban bedrohen uns nicht, im Gegenteil. Die Lage ist kontrollierbar. Das einzige Problem ist, sind diese 100 Meter am Gate. Und natürlich die mittelfristige Zukunft, wie dann politisch in Afghanistan sich die Taliban-Regierung dreht, was da passiert.
Ja, und aber dann kommst du aus so Krisengebieten immer wieder zurück und irgendwie zwei Tage später, dann bist du hier wieder in Reutlingen und man sieht dich hier im Unverpacktladen, wie du irgendwie eine Nussmischung kaufst oder so. Und auch als Journalist, du hast es gerade eben ja angesprochen, da schreibst du auch mal nicht über Kriege und Krisen, sondern über Flächenfraß, über eine Obstwiese hier bei Reutlingen. Da kann man fast den Eindruck bekommen, dass es irgendwie zwei Wolfgang Bauers gibt.
Also ich kann nur die Krisenberichterstattung machen, indem ich ab und an auch mich anderer Themen annehme. Ich glaube auch, das sind nicht zwei Wolfgang Bauer, sondern ich interessiere mich für wahrscheinlich wie die meisten von uns für viele unterschiedliche Sachen. Und ich kann auch nur auf Dauer Krisenberichterstattung leisten und die entsprechende Sprache beim Schreiben finden für das, was ich da sehe. Oder es überhaupt erstmal empfinden, die Situation an mich heranlassen in diesen Ländern. Wenn ich nicht nur das mache, wenn ich nicht nur Gewalt und extremes Leid um mich herum habe, sondern mich auch öffne für ganz andere Themen und auch für diese ganz anderen Themen in mir, versuche eine Sprache zu finden. Und ich will auch nach wie vor immer beides machen, weil sich das gegenseitig befruchtet. Auch ab und zu die Deutschlandberichterstattung, ich mache es nicht zu häufig, aber jedes Mal profitiere ich davon, weil da manche Batterien bei mir, glaube ich, also intellektuelle Batterien oder so, bei mir aufgeladen werden, die sonst durch die alleinige Krisenberichterstattung in extremen Ländern erschöpft sein würden irgendwann.
Man würde ja auch abstumpfen, nehme ich an.
Abstumpfen, das Extrem für das normale Empfinden zu sehr quasi auch die Gewalt akzeptieren, die es hier gibt.
Und wenn du dann wieder hier in Reutlingen bist und wenn du dann über die Gönniger Wiese zum Beispiel recherchierst, denkst du dir dann manchmal, ich will nicht mehr zurück, ich will nicht mehr dahin, wo Krieg oder Krise gerade ist?
Nein, das denke ich so pauschal nicht, weil das sind ja meistens Länder, in die ich reise, die ich schon seit einiger Zeit begleite. Da kenne ich Leute und ich interessiere mich einfach auch furchtbar für die Geschichten in diesen Ländern, die da passieren. Es ist ja nicht der Schusswechsel an der Front, ja, den ich da dokumentiere in erster Linie, sondern es sind einfach gesellschaftliche Vorgänge, individuelle Biografien, aus denen man vieles lernen kann, aus denen man vieles ableiten kann. Und insgesamt mache ich diesen Beruf deshalb, weil ich es für super spannend finde, kurzfristig in die Haut von völlig unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen zu schlüpfen, manchmal auch in extremen Situationen, zu sehen, wie die sich auch emotional die Welt und das Leben einrichten. Da lerne ich für mich persönlich ganz, ganz viel. Also ist es nicht in erster Linie, man möge mir das verzeihen, die politische Dimension, die mich in diese Länder ziehen. Ich bin also nicht der klassische Nachrichten-Auslandskorrespondent, sondern ich interessiere mich für das zutiefst Menschliche in diesen Vorgängen. Was macht das aus den Menschen und was sind das für Menschen, die das aus diesen, die es zu solchen Situationen kommen lassen?
Aber gerade wenn du dich mehr für das Menschliche und weniger so sehr für das Politische interessierst, dann kann ich mir vorstellen, dass es ja einem vielleicht auch näher geht. Also ich erinnere mich daran, dass du in der Zeit auch einen Text geschrieben hast über einen Kollegen von dir, der gestorben ist in Afghanistan. Wie gehst du mit dieser psychischen Belastung um?
Also um nicht zu verstanden zu werden, die politische Einordnung finde ich enorm wichtig. Das wäre jetzt zu verkürzt verstanden. Wenn die politischen Zusammenhänge mich da kalt lassen würden, das eine bedingt einfach das andere. Das eine geht.
Ich verstehe schon.
Das andere. Aber ich bin kein Vertreter der Berichterstattung, die nur diese abstrakten politischen Zusammenhänge versucht zu schildern und zu begreifen. Deine Frage ist nicht so ganz zu beantworten. Wie du weißt, habe ich ja einen Freund und Mitarbeiter von uns erst vor wenigen Wochen verloren in Afghanistan, Abdullah Hamdak, der kurz vor Machtübernahme der Taliban in Jalalabad erschossen worden ist. Und dessen Witwe und Kinder wir jetzt über die Kabul-Luftbrücke und mit unserer Zeitpetition an das Bundeskanzleramt rettet unsere Mitarbeiter tatsächlich jetzt nach Deutschland gebracht haben. Die sind jetzt in Bitburg und kommen hoffentlich dann auch bald nach Reutlingen. Natürlich fasst mich das psychisch an. Ja, ich habe geheult, als ich die Nachricht bekommen hatte. Schlicht und ergreifend. Mhm. Es gehört einfach zum Fluch, glaube ich, dieses Berufes. Verpacke ich das für mich selber, dass nach einer gewissen Zeit manche Menschen, die du auf deinen Recherchen kennengelernt hast oder die dir auf diesen Recherchen geholfen haben, tot sind. Ich verliere immer wieder Bekannte und Freunde. So war das im Syrien-Konflikt, so war das im Libyen-Konflikt, auch im Irak ist es so gewesen. Das ist die hässlichste Seite von dem, was ich tue.
Du hast es gerade schon angesprochen, du warst ja schon in zahlreichen Krisengebieten, Bosnienkrieg, Libyen, Mali, Ukraine, Syrien, Irak. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es so, dass wenn irgendwo auf der Welt Gewalt ausbricht, dass die Zeit dann dich dahin schickt? Oder kannst du auch einfach sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, das ist mir zu gefährlich?
Also ich darf, glaube ich, sagen, dass die Zeit mich nirgendwo hinschickt im Allgemeinen, sondern ich schicke mich selber. Beziehungsweise die Zeit, die Kollegen fragen dann, würdest du dir das zutrauen? Ist das zumutbar, dort und dort dann hinzugehen? Einfach weil keine Redaktion einen Mitarbeiter in so eine Situation schicken sollte, wenn er nicht selber sicher ist, dass er sich schicken lassen will. Es ist also keineswegs so, dass ich jetzt quasi in jede Krise reise und fahre. Habe mich ja auf die Reportage spezialisiert, auf die lange Form. Und allein das schon zwingt mich über das Jahr zu konzentrieren auf relativ wenige Themen, auf relativ wenige Geschichten. Bedingt dann, dass ich auch nicht in jede Krise fahre, und auch gar nicht nun in jede Krise fahren wollte, weil dann ja auch, wir haben eben drüber geredet, der Abstumpfungseffekt zum Tragen kommt. Und ich glaube, es wäre auch nicht empfehlenswert für andere Kollegen, sich von Krise zu Krise treiben oder jagen zu lassen. Zwischendurch musst du ausschnaufen und andere Dinge.
War es denn eigentlich so, dass du auch schon Krisenreporter werden wolltest, als du damals in den 90ern deine Karriere beim Schwäbischen Tagblatt begonnen hast?
Ich wollte noch nie Krisenreporter werden. Das war noch nie geplant, das hat sich einfach ergeben.
Wie ist denn das passiert?
Ich glaube, ich habe relativ rasch auch schon im Lokaljournalismus, du hast das Schwäbische Tagblatt angesprochen, ich habe relativ rasch herausgefunden, dass mich Menschen mit in schwierigen Lebenslagen am meisten interessieren, weil es in diesen Situationen wenig Schichten gibt, die quasi das Eigentliche überdecken, sondern du am ehesten auf den Menschen an sich stößt. Also der Mensch liegt in einer Extremsituation, präsentiert sich nackter in der Extremsituation als jetzt in der Routinesituation. Ich ja vorhin schon sagte, das finde ich das Spannendste an meinem Beruf, an dem, wie ich diesen Beruf also ausübe, zu lernen, welche unterschiedlichen Varianten an Menschsein, an unterschiedliche Lebensentwürfe es gibt. Und das hatte ich schon relativ früh, glaube ich, erfahren bei Reportagen für Schwäbische Tagblatt über drogenabhängige Mütter, deren Kinder weggenommen worden sind, weil sie psychisch instabil galten. Leute, die von der Abschiebung bedroht waren oder auch einfach nur ein Sexshop-Besitzer in der Provinz, der von allen für den größten Knülli weit und breit gehalten wird, dabei ein ganz vernünftiger Mensch ist, der super spannend ist, obwohl er riesen Dildos verkauft jeden Tag. Gegensätze und Widersprüche haben mich immer angezogen, auch Risse in den Persönlichkeiten. Hatte ich auch Lust, ins Ausland zu fahren. Irgendwann hatte ich dann auch die Selbstsicherheit gewonnen, um im Ausland zu arbeiten. Und und so hat sich das irgendwie dann ergeben.
Ich verstehe. Wolfgang, das war's auch schon. Wir sind schon über der Zeit sozusagen. Das war, wie haben Sie das gemacht? Es war sehr interessant. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke euch für eure Geduld. Ja. Wir mussten ein paar Stunden warten.
Ja, komm gut zurück nach Reutlingen und bis dahin liebe Grüße nach Kabul.
Danke dir. Tschüss. Ciao.